Natur 2.0, der Biodiversitäts-Podcast mit Insektenforscher Thomas Hörm und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta Navarro.
Einen wunderschönen verregneten Dienstag, Thomas, wünsche ich dir. Zumindest ist es bei uns verregnet. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber es ist schön, zu dich zu sehen.
Ah ja, hallo, ist schon wieder zwei Wochen rum. Ich war schon fast verwundert irgendwie. Ich habe irgendwie diese Woche, bin ich in die Woche gestartet und hatte noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass die zwei Wochen schon wieder rum sind. Ja. Hier sieht es noch erstaunlich warm aus. Also wir haben irgendwie noch so ein paar an die 20 Grad Tage und noch nicht sonderlich verregnet. Gestern hat so ein ganz kleines bisschen geregnet. Genau, aber langsam sind wir eigentlich bei den Temperaturen, wo ich noch im Wohlfühlbereich bin und herum auf jeden Fall schon anfangen zu frieren.
Mhm. Sehr gut. Wir erreichen also Thomas' Wohlfühltemperaturen und alle anderen fangen an, sich zu beklagen. Das ist ja auch mal, schön.
Auf jeden Fall, ja.
Bist du froh, dass du den Sommer geschafft hast?
Ja, aber ich bin sicher, da kommt noch mal was dieses Jahr. Wir hatten ja letztes Mal auch irgendwie so einen goldenen Oktober und so. Deswegen glaube ich, dass da noch mal ein bisschen was kommt. Und das wäre auch ganz schön, weil ich hätte, wenn das alles gut klappt, im Oktober irgendwo auch mal eine Woche Urlaub dieses Jahr.
Ach.
Ist dann ein bisschen verspätet alles. So, hat sich dann ein paar Monate länger gezogen, aber wäre trotzdem schön, ja.
Ja, sehr gut. Dann drücken wir doch alle die Daumen, dass du einen schönen Herbsturlaub haben wirst. Du, ich habe mit Begeisterung festgestellt, dein Buch ist raus. Das hast du letztes Mal in der Podcast-Folge angemerkt. Von Angesicht zu Angesicht oder wie hieß es noch gleich?
Genau, von Angesicht zu Angesicht auf Augenhöhe mit heimischen Insekten.
So nämlich. Und da sind einige Leute jetzt begeistert, glaube ich, von, oder? Was hast du für Feedback bekommen? Magst du ein bisschen was erzählen, wie es gelaufen ist bisher?
Sehr gerne. Also ganz kurz zu diesem Projekt. Ich dachte mir vor einer ganzen Weile gemeinsam mit so einem extremen Studio-Makrofotografen, der so ganz extreme Nahaufnahmen von Insekten macht, und mit Dominik Eulberg, der ja so Künstler eigentlich, also Musikproduzent ist, aber auch so ganz interdisziplinär arbeitet und vor allem auch Biodiversitätsfan ist, also sehr viel dazu macht. Dass so ein Projekt ganz cool wäre, irgendwie mal heimische Insekten in irgendeiner Form eine ganz besondere Plattform zu geben. Und das haben wir quasi so in diesem Buchprojekt gemacht. Und der Kosmos Verlag war auf jeden Fall experimentierfreudig genug, was schon mal ganz gut war. Das ist nämlich auch nicht so ganz normal, weil wir natürlich dann ganz besondere Vorstellungen hatten. Und vor allem Torben, diese Fotografie, der ist halt absoluter Perfektionist und da muss dann irgendwie wirklich alles passen und perfekt sein. Und ja, ich bin vollkommen begeistert. Wir haben das Buch jetzt, das kam quasi so als Vordruck bei uns an, kurz nachdem wir beim letzten Mal, glaube ich, die Folge aufgenommen hatten. Und ja, jetzt ist es seit gestern im Buchhandel. Wir zeichnen jetzt heute am Dienstag auf.
Ja.
Genau, und ich bin gestern auch schon gucken gewesen. Hier
ja.
Ja, es ist natürlich ganz cool, wenn man mal irgendwie so in die Buchhandlung reingeht und dann steht da im Regal halt irgendwie so das Buch einfach rum.
Mhm. Was ist das für ein Gefühl?
Ja, ist ja ganz schön auf jeden Fall. Ich hatte, also ja, ich finde das jetzt gerade irgendwie super anstrengend, weil ich so diese, man macht jetzt natürlich so ein bisschen darauf aufmerksam, macht ein bisschen Werbung dafür und mir fällt das immer so ein bisschen schwer, muss ich ehrlich sagen. Also das heißt, sobald ich irgendwie so Wiederholungen habe, dann wird es für mich immer ganz schnell anstrengend. Ich weiß nicht, woran das liegt, das habe ich schon mein Leben lang irgendwie. Und ich habe das jetzt gerade schon so ein bisschen mit dem Cover, aber ich muss da jetzt, glaube ich, ein bisschen drüber stehen und das durchhalten. Die Reaktionen sind halt total cool, also weil wir das gesehen hatten und waren total begeistert. Also das Buch ist so ein ja sehr kunstvoller Bildband eigentlich, der dann halt auch bei den Texten schon ziemlich in die Tiefe geht. Und wir haben das quasi so gemacht, dass halt so diese Fotos im Mittelpunkt stehen, weil die sind so das absolute Highlight eigentlich. Und die Texte, das sollten so Texte mit wissenschaftlichen Fakten sein, die halt im Idealfall halt nicht so zugänglich sind oder halt einfach irgendwo fehlen. Und dann gab es halt eine super tiefe Hintergrundrecherche mit ganz vielen Fakten. Und genau, die Texte hat dann im Prinzip so eine gewisse Stimmung und Fassung, hat dann im Prinzip Dominik Eulberg die gebracht. Und ich finde es jetzt total cool. Und noch cooler ist eigentlich jetzt die Reaktion zu sehen, jetzt wo das endlich draußen ist. Am tollsten ist es immer, dieses Buch irgendwo den Leuten zu zeigen. Und man sieht das direkt irgendwie. Das ist schon ganz schön.
Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Es ist eins auf dem Weg zu dir.
Das heißt, vielen lieben Dank.
Du irgendwann auch eins im Briefkasten haben.
Sehr cool, dankeschön.
Dann bin ich auf jeden Fall mal gespannt, genau. Aber ja, das wiegt 1,4 Kilo irgendwie, so 30 Zentimeter hoch und hat halt irgendwie das teuerste Papier, den teuersten Druck, so einen ganz schönen Mattendruck und so. Und das ist auf jeden Fall schon total cool. Also,
ja gut, da ist wahrscheinlich auch doch einfach der künstlerische Anspruch dann auch da gewesen, dass das vernünftige Fotografien und vernünftige Bilder einfach sind, ne?
Ja, total. Es schön. Gibt im Prinzip so eine Person, ich weiß nicht, ob du mal von Leven Biss gehört hast. Das ist letztlich in Großbritannien ein Fotograf, der hat sich schon so ein bisschen mal auf so Museumsfotografie spezialisiert und hat vor allem auch Insekten mal wirklich in so Extremaufnahmen abgebildet. Und das sind weitgehend, also die sind auch um die Welt gegangen eigentlich, diese Bilder, teilweise auch die Ausstellungen. Und das sind weitgehend aber so exotische Insekten halt. Also das heißt, irgendein Bockkäfer aus Papua-Neuguinea oder irgendein Blattkäfer aus Afrika oder so, aus dem, vielleicht irgendwie aus dem südlichen Bereich oder sowas dann halt. Und das ist halt irgendwie schon cool, aber besonders cool ist es halt, man mit so mitteleuropäischen Insekten, die man halt einfach vor der Haustür sieht und die man vielleicht sogar wiedererkennt, wenn man irgendwie ein bisschen genauer hinguckt, aber die dann mal in dieser Größe und dem Maßstab zu sehen und guckt denen mal so in die Augen, das ist schon irgendwie was ganz anderes. Also
da lernt man sich so vielleicht nochmal anders zu schätzen, oder? Wenn man da auch ein bisschen Schönheit erkennt, die man so sonst vielleicht nicht wahrnimmt.
Genau, das war so ein bisschen das Ziel und ich glaube, es gibt so beide Ebenen, also sowohl die, die wirklich ansprechend sind, als die, die so ein bisschen diese Ugly-Ästhetik haben, wo man erstmal so ein bisschen ein paar Mal hingucken muss, bevor man irgendwie erkennt, dass das eigentlich doch ganz interessant ist. Also da ist zum Beispiel so ein Foto von so einer Hirschlausfliege, die war dieses Jahr so viel in den Medien irgendwie, die haben die fliegende Zecke genannt und so. Genau, da ist irgendwie so ein Doppelseitenfoto drin und wenn man da jedes Härchen sieht oder so, dann wird einem auch schon durchaus mal ein bisschen anders und man guckt ein bisschen anders dahin, genau.
Ja, okay, toll.
Aber jetzt bin ich gespannt.
Wirklich spannend.
Wir haben schon 6 Rezensionen auf Amazon.
Na, guck mal. Und ich habe gesehen, ihr seid sogar Nummer 1 in, was war es? Was hattest du da gestern? Irgendwas Fotografie.
Ja, warte.
Irgendeine Kategorie.
Ich musste so lachen auch, weil diese Kategorien da so lustig sind.
Ja.
Weil ich weiß gar nicht, wie man da drin landet, muss ich ehrlich sagen. Aber ich gucke gerade mal.
Ist egal, Thomas, das nehmen wir jetzt einfach mal. Das hinterfragen wir nicht.
Genau.
Platz 1 nehmen wir jetzt einfach mal.
Genau, wir sind, okay, alles klar, pass auf. Es wird sogar noch besser. Wir sind noch ein weiterer Platz 1 heute. Und zwar sind wir Platz 1 in der Kategorie Luftmalerei.
Was?
Was ist denn Luftmalerei? Moment, ich muss mal da draufklicken, mit wem wir da sonst so drin sind. Origins, der Ursprung des Lebens. 365 Cats Page a Day, Kalender 2025. Okay, ich sehe kein vernünftiges Konzept eigentlich hinter dieser Kategorie. Und das, was ich besonders amüsant fand, war dann, wir sind quasi Nummer 1 in der Kategorie Lifestyle-Fotografie.
Ah, yo, Lifestyle war es, Lifestyle-Fotografie.
Und ich habe mir das mal angesehen und habe Lifestyle-Fotografie gegoogelt. Und das sind eigentlich Bilder, wo man so ganz natürliche Alltagsmomente aufnimmt. Und ich glaube, ich habe noch nie verkrampftere Bilder gesehen als diese Lifestyle-Fotografie-Bilder, die nach einem ganz natürlichen Bild aussehen. Das sieht ungefähr so aus wie auf allen Fotos. Es gibt 2 Pressefotos von mir, wo der einfach der Fotograf jeweils gesagt hatte, einfach ganz natürlich, einfach ganz locker. Und das sind die, wo ich wirklich am verkrampftesten aussehe, wenn es irgendwie möglich ist oder so.
Also Lifestyle-Fotografien von dir.
Ja.
Wunderbar. Trotzdem toll, Nummer 1 zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Also wir freuen uns, dass das so gut angenommen wird und haben auch so ein bisschen die Hoffnung, also ich zumindest, wäre halt schon cool, wenn man sowas halt auch englischsprachig rausgeben könnte. Und dafür muss das auf jeden Fall funktionieren. Und dann gucken wir jetzt einfach mal so in den nächsten Wochen, wie das Ganze so aussieht. Und, toll. Ja, das.
Wir bleiben dran, ich werde nochmal nachfragen.
Und ich werde natürlich berichten. Ist ja wirklich auch ganz spannend irgendwie. Ja. Weil das ist das erste Mal, dass ich das mitbekomme. Mhm. Aber jetzt haben wir viel über das Buch geredet. Wie sieht das denn bei dir aus, die letzten 14 Tage? Was ging ab?
Ach, was ging ab? Ach, ja, es ist, habe zu viel zu tun und es ist jetzt diese Woche und nächste Woche auch immer noch so und danach wird es jetzt weniger. Die Lehre ist in der absoluten Hochphase für mich, irgendwie gefühlt jeden Tag irgendein Unterricht. Und noch ein Drittmittelantrag, der jetzt am 10. Oktober seine Deadline hat und dann eben dieser Vortrag auf der Konferenz in Italien, wo ich auch, muss ich gestehen, ganz entgegen meiner Art noch nicht vorbereitet bin.
Ja,
und
wann stand das an?
Das ist am, ich glaube, 9. oder 10. Oktober auch. Also es ist alles irgendwie so in diesen nächsten 2-3 Wochen und ich probiere irgendwie einigermaßen Herr des ganzen Chaoses zu bleiben. aber zumindest die Lehre leidet darunter zurzeit noch nicht. Studierenden sind weiterhin happy mit dem, was wir machen. Gucken, ob sich die Laune am Donnerstag und Freitag ändert. Deswegen nehmen wir nämlich auch heute auf, weil wir sind, oder ich bin mit den Studierenden am Donnerstag und Freitag unterwegs, erst in Flüssen und dann an einem See oder an 4 verschiedenen Seen für den Kurs Naturmanagement, wo ich dran beteiligt bin. Und da ist die Wettervorhersage wirklich, wirklich katastrophal. Und Thomas, es sind diesmal fast 60 Studierende. Ich werde 60 also. 60
Personen?
60, ja, es ist, ja. Ist ganz, ganz, ist wirklich viel. Und es ist ja 80% Regen, also es schüttet hier aus Eimern. Es ist 9 Stunden draußen beim Regen. Das ist dann immer, wenn Leute irgendwie sagen, ja, Feldarbeit ist so toll. Das sind dann immer die Tage, wo ich mir denke, ich bin eigentlich ganz froh, dass die meiste meiner Arbeit im Labor stattfindet. Ach, meiner Forschung zumindest. Es ist, mal gucken, wie die Motivation ist. Wenn die am Donnerstag schon richtig total nass werden, wie viele dann am Freitag noch da auftauchen.
Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, aber ich kann es mir, also man kennt das ja vielleicht von so einem Regenspaziergang oder so, selbst wenn man einen Schirm und sowas dabei hat, irgendwann ist mal gut nach so ein paar Stunden.
Ja, und ich muss auch sagen,
Tagen ja einfach nicht aussuchen. Ne?
Es gibt ja auch Gegenden in Deutschland, wo das ist, gerade auch an der Küste, und es ist halt einfach hier, wir sind ja einfach umgeben, umzingelt vom Meer. Ich meine, Kopenhagen liegt auf einer Insel oder auf mehreren Inseln und es kommt von unten, oben, rechts, links, also aus wirklich allen möglichen Richtungen kommt dieses Wasser, du kannst anziehen, was du wirst nass werden.
Ja.
Auch die tollste Regenhose und tollste Regenjacke ist da irgendwann durch und es wird eine feuchte Erfahrung am Donnerstag und Freitag werden. Ja,
das, ja, ich drück die Daumen, dass das ja vielleicht trotzdem irgendwie ganz schön wird und ja, vielleicht habt ihr ja irgendwie Glück und geht nicht komplett unter.
Aber vielleicht, ja.
Was die Vorhersagen gesehen.
Ja,
dann, und ja, muss man leider wahrscheinlich davon ausgehen, dass da ein bisschen was dran ist.
Ja, ich fürchte auch. Also wenn es so bleibt wie heute, dann ist es so. Ansonsten ziemlich cool war, ich habe ja letztes Mal, glaube ich, auch erzählt, und das war tatsächlich an dem Tag, an dem wir aufgenommen haben, kam dann tatsächlich der erste Anruf von einem Projekt, wo einer meiner Masterstudenten, der Yihong, dran arbeitet. Und zwar geht es da um die Schwarzmundgrundel, die invasiv ja ist und sich aus dem Schwarzen Meer aus von da aus ausgebreitet hat. Und jetzt auch dabei ist, in die dänischen Flüsse hochzuwandern.
Ja.
Und da arbeiten wir mit dem Umweltministerium ja hier zusammen. Und es ist so, dass per Gesetz diese Tiere, wenn die, die haben so Monitoring-Befischung, also wo standardmäßig geguckt wird, wie geht's quasi den Fischpopulationen in den unseren oder in den Flüssen. Das passiert genauso auch in Deutschland. Alles im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie tatsächlich auch, also auf europäischer Ebene. Und genau, da ist es dann ebenso, dass sie diese invasiven Arten, wenn sie die fangen, auch überhaupt nicht zurücksetzen dürfen. Also die müssen dann getötet werden, das ist in Deutschland auch so. Und da haben wir dann eben beschlossen, okay, dann melden wir uns bei denen und fragen, ob wir diese Fische haben können. Die kriegen wir dann lebend übergeben und können die dann eben benutzen, um uns anzuschauen, was fressen diese Fische eigentlich in den dänischen Fließgewässern und was für Veränderungen sehen wir vielleicht. Also diese Invasion steht noch relativ am Anfang, also die sind erst dabei, sich zu etablieren. Bisher sieht es auch so aus, als wenn sie über den Winter immer noch wieder zurück in die Ostsee wandern und eben nur im Sommer da sind. Und jetzt schauen wir uns eben an, ja, wie schwer, was für Größenunterschiede gibt es irgendwie zwischen den paar Populationen, die wir auch, es gibt einen See, da sind sie bisher da drin gefangen scheinbar, da kommen sie nicht mehr raus, wie auch immer sie da reingekommen sind, und da überwintern sie drin. Und jetzt werden wir uns eben anschauen, ja, was haben die so für Effekte. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich dann ja auch Videos davon gezeigt habe, wie wir diesen Fisch abgeholt haben. Das war ein Weibchen, das war also der erste Fisch. Wir haben einen Anruf bekommen vom Umweltministerium, hey, wir haben einen Fisch gefangen. Und nachdem es noch nicht so viele Bäche und Flüsse gibt, in denen die sind, sind wir da jetzt auf jeden Fisch tatsächlich auch angewiesen. Genau, und bin dann eben mit meinem Masterstudenten da hingefahren und wir haben diesen Fisch abgeholt und natürlich haben wir ihn dann auch getötet. Also ich habe ihn getötet, diesen Fisch. Ich muss sagen, dass mir das als jemand, der sich fleischlos ernährt, nicht besonders viel Spaß macht oder ich das gerne tue. Und ich habe da dann auch ein paar Reaktionen zubekommen, dass das natürlich ein sehr sensibles Thema ist und wollte da einfach mit dir mal drüber sprechen und dachte mir, es ist vielleicht mal ein interessantes Thema, weil auch du wirst vermutlich, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, für Insektenforschung Tiere töten. Ich tue es auf definitiv, wir töten regelmäßig das Phytoplankton, mit dem ich arbeite, und vor allem aber auch das Zooplankton, mit dem ich arbeite, mit dem sich meine Forschung beschäftigt. Also da ist also einfach das Experimentieren und auch Wasserflöhe sind ja Tiere, sind eng verwandt mit Krebsen zum Beispiel. Ja, eben, also sind keine Wirbeltiere, aber es sind eben wirbellose Tiere, genau, die dann da trotzdem auch für die Forschung getötet werden. Und ja, um das Thema abzuschließen, vielleicht von dem Fisch, bevor wir da irgendwie vielleicht drüber diskutieren können oder reden können, wie du dazu stehst, ist es dann jetzt eben so gewesen, dass, wie gesagt, ich diesen Fisch dann getötet habe. Ich hab da die notwendigen Lizenzen und Erfahrungen dann eben auch für, damit das dann möglichst schnell eben auch geht. Und wir haben ihn dann ausgenommen und eben uns angeschaut, oder werden uns jetzt anschauen, was er gegessen hat. Und ich möchte da einfach nur nochmal sagen, dieser Fisch wäre so oder so gestorben, weil das Umweltministerium ihn nicht hätte zurücksetzen dürfen. Genau.
Jo, also ja, das gibt's ja hier gerade mit den invasiven Arten auch. Ich hatte vor 3,5 Wochen oder so, gab es hier das erste Nest von der asiatischen Hornisse, was hier in Krefeld entfernt wurde. Und da bin ich dann dabei gewesen. Und das ist natürlich krass, weil das ist dann so ein Nest mit so Hunderten und Tausenden Tieren da drin. Und da war ich zum Beispiel total froh, dass ich das nicht machen musste. So, aber es gibt ja Leute, die dann so gesehen diese Drecksarbeit erledigen müssen, die dann quasi das entfernen müssen und machen das. Und da habe ich auf jeden Fall schon mal gemerkt, in was für einer privilegierten Situation man doch durchaus ist, wenn man sich das Ganze aussuchen kann. Weil im Prinzip da einfach Leute teilweise diesen Job machen, die das dann so ohne jegliche im Prinzip ohne jegliche ethische Vorbildung, dass man sich überhaupt mal damit beschäftigen konnte, plötzlich jetzt vor der Herausforderung stehen, so mein Vorgesetzter sagt mir das jetzt und ich muss das jetzt machen. So. Und das fand ich auch total crazy, weil das wirklich krass war. Also das war dann im Prinzip so, dass dann hier eine Person, der ist zuständig dann für die naturschutzfachliche Beratung, was Wespen auf dem Stadtgebiet von Krefeld angeht. Und der hat dann im Prinzip diese ganzen Tiere in Alkohol geworfen und die sind dann so gesehen alkoholtot gestorben. Und das heißt, er hat dann auch hunderte von den Larven, die dann ja auch 2,5 Zentimeter groß sind, in riesengroße Bottiche mit Alkohol geworfen, damit die halt irgendwie sterben. Ja. Das fand ich auf jeden Fall schon ziemlich krass. Auch da haben wir dann jetzt irgendwie so gesagt, okay, wir nutzen jetzt so diese Daten aus für die Wissenschaft irgendwie, auch wenn das nicht geplant war, und haben jetzt da zum Beispiel diese Larven uns angesehen und Proben ins Labor geschickt, um zu schauen, ob man mit Metabarcoding, da sind wir schon mal drauf eingegangen, also ja, quasi so diesen Abgleich von DNA-Sequenzen in Mischproben, der genetische Fingerabdruck dann so gesehen, der von den Arten da drin ist, aber auch die anderen Arten, die irgendwie damit interagiert haben. Und in dem Fall hoffen wir jetzt darauf, was über die Nahrungszusammensetzung rauszukommen. Weil die asiatische Hornisse, die füttert, so wie die heimische Hornisse, mit so kleinen Futterpaketen von zerkauten Insekten und von anderen Proteinen, die die irgendwie irgendwo zusammensammeln. Da füttern die ihren Nachwuchs mit. Und die Diskussion ist ja immer, diese invasiven Arten haben halt irgendwie eine Auswirkung auf die Ökosysteme, haben gelten als invasiv, weil sie einen Nachteil darstellen für heimische Ökosysteme und sowas und Schäden darstellen. Aber die Messung fehlt ja in der Regel. Also das heißt, ich habe da auch ein großes Problem mit. Wir müssen irgendwann mal so ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, weil der Impact ganz häufig einfach interpretiert wird. Und man an vielen Fällen das ja gar nicht so richtig weiß. Also in den aquatischen Ökosystemen ist das noch ein bisschen krasser. Da fällt das, glaube ich, sehr schnell auf. Da sieht man einfach sehr schnell, wie sich Communities ändern und wie die Auswirkungen sind.
Ja.
Aber bei der asiatischen Hornisse muss man bisher halt sagen, es gibt halt einen Aufschrei von Menschen aus der Imkerei, weil die als unspezifischer Prädator, der auch an Honigbienen geht, eben vor allem auch gerne Honigbienen frisst, aber halt nicht auf Honigbienen spezialisiert ist in irgendeiner Form. Da ist dann quasi so die invasive Zuschreibung, die bisher so herrscht, also invasiv sage ich jetzt so in der Form, halt so eine Tiernutzungsform davon betroffen, von so Schäden. Also eigentlich geht es wieder um Schaden, der dem Menschen entsteht und nicht irgendwie Ökosystem. Und wir hoffen jetzt, dass wir halt klären können, was diese Larven zu fressen bekommen haben, was sie gefressen haben. Weil damit hätten wir zum ersten Mal so ein bisschen den Platz verstanden, den die jetzt so gerade einnehmen in irgendwelchen Nahrungsnetzen.
Ja.
Und das hoffe ich jetzt. Aber das ist dann halt nur, was daraus hervorgegangen ist. Ansonsten finde ich das ein super wichtiges Thema, was meines Erachtens rechtlich viel zu wenig abgedeckt ist. Also wir haben ja, wenn wir uns das anschauen und schauen uns vor allem auch so den Tierethikbereich an, dann sieht man eigentlich ganz stark, dass so die meisten Bereiche irgendwie mal versucht worden sind, rechtlich zu regeln, aber auch mit sehr vielen Fenstern, die irgendwie offen gehalten worden sind für Wirbeltiere.
Ja.
Das heißt, Wirbeltiere, da muss man auch Versuche beispielsweise anmelden und das wird im Prinzip auch teilweise ethisch geprüft, oft innerhalb von Institutionen oder Verbänden, im Prinzip von einzelnen Institutionen auch, ob sowas durchführbar ist oder nicht.
Und man braucht, glaube ich, auch nochmal ein bestimmtes Training, ne, um das durchführen. Überhaupt, also wenn man die Genehmigung bekommt, dass man die dann überhaupt durchführen darf, diese Experimente.
Ja. Und wir können irgendwann, glaube ich, auch mal ein bisschen, wäre eigentlich mal ein Thema, so über Tierversuche in der Biologie zu sprechen. Das wäre mal ein spannendes Podcast-Thema für eine eigene Folge.
Ja.
Das wird dann im Prinzip so ganz grob geregelt. Und dann gibt es halt einen riesengroßen Wust an Forschung mit wirbellosen Arten so gesehen. Und da ist eigentlich so überhaupt gar nichts geregelt. Und da muss ich sagen, wenn ich mir so die eigene Laufbahn von mir angesehen habe, dann bin ich da auch überall sehr blauäugig reingestolpert. Und es gab eigentlich an keinem Punkt irgendjemanden, der mich da mal drüber aufgeklärt hat in einem vernünftigen Maße. Also wo mal jemand gesagt hat, pass auf, wir machen hier die und die Forschung, die Sachen werden getötet und das resultiert daraus. Sondern man stand halt irgendwie dann da, hat das gesehen und hat es dann einfach so hingenommen oder für sich hinterfragt und dann vielleicht so zu Hause im Privaten mal so darüber gesprochen. Aber dass man so in dem wissenschaftlichen Kontext das vernünftig eingeordnet bekommen hat und auch gesagt, also mal darüber diskutiert hat, was sind Alternativen oder so, das gab es im Prinzip gar nicht.
Und das kann ich jetzt tatsächlich auch bestätigen. Also wir haben eher darüber gesprochen, was gibt es jetzt für vernünftige Methoden, was mache ich mit den Tieren, die ich quasi nicht mehr brauche für Experimente? Bei mir ist es immer darauf hinausgelaufen, dass ich das Zooplankton, was ich nicht mehr für Experimente brauchte, an meine Fische verfüttert habe. Ich bin begeisterte Aquarianerin und da sind dann immer mein Zooplankton immer mit nach Hause gefahren und auch jetzt habe ich ja einen Fisch in meinem Aquarium in meinem Büro und der kriegt jetzt die Wasserflöhe zu essen, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, dann schmeiße sie nicht einfach nur weg.
Genau. Und ja, um das aber mal kurz zu halten eigentlich, also bei den Projekten, ist mir eigentlich momentan immer ganz wichtig, wo wir jetzt quasi mit Insekten arbeiten, die getötet werden. Das wird insbesondere da gemacht. Also man kann sich jetzt vorstellen, das, was es auch gibt, es gibt Bearbeitung von Tagfaltern hier, es gibt Bearbeitung von Heuschrecken, von Libellen. Das sind alles große Insekten, die man im Prinzip nicht töten muss, um herauszufinden, was für Arten das sind, sondern da kann man heute Fotos von machen. So, und die Kenntnis ist nur da, weil das in der Vergangenheit mal Leute gemacht haben.
Ja.
Und es gibt ganz wenige Ausnahmefälle. Es gibt so ein, bei den Weißlingen, bei den Tagfaltern gibt es so ein paar. Und dann gibt es noch in den Alpen so ein paar Gattung Erebia, so Tagfalter, wo man auch die Falter nicht an Fotos bestimmen kann. Wo man sagen muss, dass man, wenn man das morphologisch lösen möchte, muss man die einfach mitnehmen, muss sich die innenliegenden Genitalstrukturen ansehen und in vielen Fällen dann auch noch die Genetik dieser Arten. Also da gibt es quasi noch keine Alternative zu. Und ich finde dann immer ganz wichtig, sich die Frage zu stellen, gibt es eine Alternative und was ist der Sinn davon? Also weil es gibt meines Erachtens auch sehr viel sinnlose Forschung, muss ich sagen. Also deswegen habe ich ja so ein Feld mir rausgesucht, wo ich irgendwie sowas sehr Sinnstiftendes drin sehe, weil das bei mir so halt so gesehen Naturschutzforschung ist mit einem sehr angewandten Aspekt. Also wir versuchen ja im Prinzip die ganzen Risiken, denen wir im Prinzip diese ganzen Insekten und die Lebensräume und sowas ja so aussetzen. Also das heißt, sei es jetzt Düngung aus der Landwirtschaft, sei es jetzt irgendwie Pflanzenschutzmittel, fehlende Pflege, falsche Pflege, alles Mögliche, was solche Gebiete angeht. Das versuchen wir in irgendeiner Form zu ermitteln, mit dem Ziel, die Situation zu verbessern, also zu optimieren. Und unter diesem Gesichtspunkt und dann halt noch, das ist auch noch ganz wichtig, so eine Form von wissenschaftlicher Nachhaltigkeit, würde ich jetzt mal sagen. Also in der Form, dass wir sagen, alle Proben, die bei uns irgendwie generiert werden, jedes Insekt, was bei uns irgendwie getötet wird, wird bei uns im entomologischen Verein halt dauerhaft bewahrt. Also das heißt, wir haben ein ewiges Archiv und wir möchten die Sachen halt der Wissenschaft zugänglich machen, auch in der Zukunft, solange das halt irgendwie geht, damit so viel Wissen daraus entsteht, wie das halt irgendwie sein kann. Und die Methoden, die vielleicht anwendbar sind in der Zukunft, die kennen wir halt noch gar nicht. So, und unter den Gesichtspunkten, dass man halt nicht nur sagt, nur die Insekten, die groß und bunt sind, werden hier irgendwie geschützt, sondern es müssen im Prinzip alle Insekten als Teil der biologischen Vielfalt geschützt werden. Es ist für uns natürlich besonders wichtig, dass wir uns auch die Mücken ansehen, auch die kleinen winzigen Wespen ansehen, auch die 2 Millimeter großen Käfer ansehen und sowas. Und da gibt's halt momentan noch keine Alternative in diesem Forschungssektor zu. Deswegen arbeiten wir da zum Beispiel auch mit Malaisfallen, wo sehr viele Insekten getötet werden. Also, das ist so, dass das so am im Tagesmittel so 1,8 Gramm Insekten sind. Das ist jetzt sehr abstrakt. Das, was so ein Rotkehlchen frisst, sind so 3 bis 5 Gramm Insekten pro Tag.
Okay.
Und wir haben auch mal so eine riesen Falle daneben gestellt, weil wir wissen wollten, hat das irgendwelche Auswirkungen, wenn wir im Prinzip sowas da stehen haben und so. Und das aber auch da nicht. Also das waren dann so Biomassen, die waren so 20-fach so hoch pro Tag irgendwie. Also das ist nur so die Spitze des Eisberges, die man da irgendwie sieht. Und trotzdem ist es halt eine Tötung so von diesen Organismen. Und ich finde aber, dass man halt, wenn man das in einem größeren Stil macht, so wie wir das auch machen, auch in der Verantwortung ist, daran mitzuwirken, dass es vielleicht mal Alternativen gibt. Und vor allem sich immer zu updaten, gibt es nicht mal Alternativen. Und deswegen gibt es auch viele Ansätze, wo wir im Prinzip versuchen, diese Sachen jetzt mal mit neuen genomischen Verfahren zu klären. Also auch wieder DNA-basierte Methoden. Und wir haben dann zum Beispiel so ein Rainwash-eDNA, so eine Rainwash-Studie gemacht, wo wir im Prinzip Regen aus Baumkronen aufgefangen haben und dann nur das gefiltert haben und haben uns die Umwelt-DNA angeguckt. Und das mag jetzt vielleicht irgendwie ja dann noch so abgespaced sein. Also alle Organismen, die irgendwie auf den Bäumen leben, so wenn die da sterben oder so, die hinterlassen irgendwie einen genetischen Fingerabdruck, so wie bei uns im Prinzip das Gleiche auch. Wenn die Stoffwechselendprodukte da lassen, wenn da irgendwie Kot landet, die haben vorher irgendwas gefressen, wenn die ein anderes Insekt gefressen haben, das sind immer DNA-Bestandteile von diesen ganzen Organismen. Und der Regen spült das halt wirklich von den Bäumen runter. Und das ist halt irgendwie so ein Ansatz, den finde ich sehr interessant. Und dann ist es auch noch total innovativ jetzt gerade. Und man sieht aber von so einer Anwendung von was nicht invasivem, wo man dann von spricht, also dass es nicht invasiv ist und die Arten nicht tötet, sind wir aktuell grundsätzlich in der Forschung ultra weit weg. Genau, und dann, wie gesagt, ganz wichtig ist, was ist das für ein Forschungsprojekt? Also dient das den Organismen, dient das irgendwie der Optimierung von diesen Sachen und der Einstufung, wie es den Tieren geht, wie die Tiere belastet sind? Oder dient das eigentlich nur dem Interesse von Menschen? Und wenn das den Interessen von Menschen dient, dann ist das für uns uninteressant. Also dann sind das auch Sachen, die ich eigentlich nicht durchführe an Untersuchungen.
Da sprichst du jetzt natürlich einen interessanten Punkt irgendwie an. Das, was du jetzt natürlich beschrieben hast, ist angewandte Forschung. Also das hast du gerade ganz, ganz gut erklärt. Ich komme natürlich jetzt vom anderen Lager. Ich mache Grundlagenforschung. Also da sind natürlich jetzt zwei verschiedene Felder, die hier gerade vertreten sind. Grundlagenforschung, wenn man das jetzt irgendwie erklären möchte, würde man wahrscheinlich sagen, da geht es um den Wissenszugewinn von wie funktionieren bestimmte Mechanismen, wie sind bestimmte Interaktionen. Also da geht es wirklich um ganz grundlegende Zusammenhänge, die in der Ökologie erforscht werden, die direkt erstmal keinen Nutzen für den Schutz dieser Arten oder für irgendwelche Anwendungen haben. Im Idealfall wird die dann irgendwann aufgegriffen, die Grundlagenforschung von angewandter Forschung, weil darauf basiert natürlich angewandte Forschung auch. Auch angewandte Forschung muss sich oder hält sich natürlich oder greift zurück auf Grundlagenerkenntnisse, die eben Grundlagenforschung erbracht hat. Und im Idealfall führt es dann natürlich effektiv auch zu irgendwelchen direkten Anwendungen, wie sei es zum Beispiel durch Umweltministerien oder sonstige oder zum Beispiel durch Gesetzesänderungen oder sowas. Aber das ist natürlich immer ein langer Weg von der Grundlagenforschung. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich mich jemals bewusst für das eine oder für das andere entschieden habe. Ich glaube, ich wäre auch in der angewandten Forschung zufrieden und glücklich gewesen und hätte da, glaube ich, auch einen guten Sinn drin gesehen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich finde nur das eine gut oder das andere gut. Stimme dir auf jeden Fall zu, dass es manchmal Studien gibt, wo ich mich auch frage, wirklich was zum Kuckuck, warum musste das jetzt irgendwie sein? Das ist natürlich dann auch die Kehrseite so von Grundlagenforschung, dass man da wenig, dass man in der Regel nicht unbedingt Geld dafür bekommt, was ist jetzt der effektive Nutzen dieser Forschung, sondern eher wie innovativ, wie wichtig ist das, was für Lücken gibt es quasi in unserem Wissen in diesem Themengebiet. Ja. Das heißt, du bist, wie stehst denn du dann zu Grundlagenforschung?
Ist auch tatsächlich ein total großer und wichtiger Aspekt bei mir auch, muss man auch so sagen. Nur die Forschungsprojekte, die wir finanziert bekommen, das sind fast alles angewandte Forschungsprojekte. Also letztlich, genau, das ist ja, ich bin gerade noch am Überlegen, was noch so der richtige Begriff ist, auch so bei Grundlagenforschung, so ganz generell ist halt vielleicht auch erstmal einfach nur Erkenntnisse produzieren. So,
ne? Ja, Erkenntnisgewinn, ne?
Genau, so ein Erkenntnisgewinn. Und da gibt es auch total viele Sachen, die finde ich total wichtig. So ein ganz typisches Beispiel für Grundlagenforschung, die ich ja auch betreibe, ist zum Beispiel Faunistik, also erstmal aufzudecken, wo welche Insektenarten überhaupt vorkommen. Das ist ja zum Beispiel auch das, was wir, also das könnte man jetzt auch Zoogeografie ist das teilweise eben irgendwie auch so ein bisschen, dass man sich quasi in einem Raum anguckt, was kommt hier überhaupt an Arten vor, weil wenn wir das nicht wissen, dann ist das immer irgendwie ein bisschen schlecht als Grundlage.
Ja.
Und deswegen muss man so gut wie möglich daran arbeiten. Und das machen wir zum Beispiel auch. Das ist nämlich bei den Monitoring-Ansätzen so. Also das heißt, da, wo gerade so ein Insektenmonitoring stattfindet, wo quasi grundsätzlich in vor allem in geschützten Räumen dann halt wie Schutzgebieten oder Natura 2000-Gebieten, die dann europäisch geschützt sind und sowas, die Insekten erfassen, da wird das ja im Prinzip gemacht, um eine Momentaufnahme festzuhalten und die Momentaufnahme als Bewertungsgrundlage für die Zukunft zu nehmen. Entweder, wenn man sich nochmal eine Veränderung anschauen möchte, oder eben im Laufe der Zeit gibt es halt noch weitere wissenschaftliche Methoden, die hinzukommen, dass man sagt, das ist jetzt wirklich eine neue Methode, die bringen wir jetzt mal in die Anwendung und schauen uns einfach an, was können wir hier noch an Daten generieren. Und genau, das finde ich also ganz wichtig. Und ich finde, dass es sehr schade ist, dass so wenig Gelder in Grundlagenforschung teilweise reinfließen, weil jetzt der Ökologiesektor, glaube ich, noch relativ gut dasteht. Verhaltensforschung hat es noch ein bisschen schwieriger, wenn man sich das zum Beispiel ansieht. Aber letztlich ist es ja so, dass wir ja in der Wissenschaft so als gemeinsames Kulturgut eigentlich versuchen, die Welt irgendwie zu verstehen und irgendwie in Richtung Wahrheit zu kommen und halt Wahrheitsfindung zu betreiben. Und alles, was in Sachen Grundlagenforschung da ist, ist erstmal besser als jeglicher Glaube, der in irgendeiner Ecke entsteht von Menschen, die irgendwo zusammenleben und sagen einfach, ja, wissen wir jetzt auch nicht, aber das macht man jetzt einfach so. Und dann sagen alle danach, ja wunderbar, dann mache ich das jetzt auch so. Und das wird einfach nicht hinterfragt und in Frage gestellt. Und lässt sich vor allem nicht im Wissenschaftssystem prüfen. Und ich finde halt so Sachen, die prüfbar sind, super wichtig. Aber es gab auch schon so Grundlagenforschung, wo ich halt sagen muss, so weiß ich nicht, ob das, also das finde ich dann gar nicht vertretbar zum Beispiel. Also sehr viel in der Säugetierforschung finde ich zum Beispiel einfach nicht vertretbar, auch bei der Verhaltensforschung da.
Das stimmt, ja.
Weil da eigentlich Tiere für Forschungen ausgebeutet werden, Tiere für Forschungen in vielen Fällen ja auch verletzt werden, während es halt, also ich verurteile jetzt gar nicht so pauschal Tierversuche, sondern im Wesentlichen solche Labortierversuche, weil andere Formen von Tierversuchen, eine Besenderung von irgendwelchen geschützten Arten, die dem Erhalt von Arten dienen oder dieser Art dienen und das verbessern sollen oder so. Ja, das wird diesem Tier mit Sicherheit auch nicht gefallen, dass das irgendwie plötzlich einen Gürtel umgeschnallt bekommt mit irgendwie GPS-Trackern oder sowas. Und das ist auch ein Eingriff und das ist auch ein Tierversuch, aber halt ein Tierversuch, der was Positives hat und wo die Situation von Menschen oftmals so verschlechtert worden ist, dass sie nur noch durch den Menschen irgendwie aufrechterhalten werden kann oder verbessert werden kann. Und da finde ich das zum Beispiel im hohen Maße vertretbar, sowas zu tun. Also das ist echt ein tiefes Thema bei mir irgendwie. Ja. Also mit vielen Aspekten, die da drin sind. Ansonsten habe ich das eigentlich auch so, dass ich mich pflanzenbasiert ernähre, aber halt irgendwie so in der wissenschaftlichen Forschung halt einfach ganz gezielt so nicht vegane Aspekte dabei sind, die ich halt aktiv in Kauf nehme und sage, das ist halt notwendig. So und
ja. Ja, dann halten wir doch mal fest, vielleicht reden wir mal grundsätzlich über Tiere, Tierversuche in der Biologie, hatten wir jetzt, glaube ich, mal so als Thema. Und was mir jetzt da, weil du gerade von Besendern sprichst, ein richtig, richtig cooles Projekt, muss ich sagen. Und das feiere ich irgendwie schon sehr, weil da einfach, ich finde, ganz oft ist es leider so, dass so verschiedene Interessen irgendwie aufeinandertreffen und irgendwie dann Konflikte entstehen. Und da ist ein gutes Beispiel leider ganz oft Wissenschaft und Fischerei zum Beispiel, kann oft kritisch werden, weil da eben verschiedene Aspekte und Perspektiven irgendwie sind und der eine sagt das andere irgendwie und es ist aber jetzt gerade so, ich weiß nicht, ob das bis nach Deutschland durchgedrungen ist, aber wir haben auf jeden Fall einen riesigen Thunfischschwarm an der Öresundstraße, also das ist die Meerenge, die Schweden und Dänemark trennt, also in der Ostsee. Und dieser Thunfischfarm soll jetzt genau untersucht werden. Und da ist jetzt nicht die Uni daran beteiligt, an der ich arbeite, sondern die andere große Uni in Kopenhagen, die Dänische Technische Universität, DTU. Und die sind da ein bisschen angewandter unterwegs als wir. Also wir an der Uni in Kopenhagen haben wir hauptsächlich Grundlagenforschung und die DTU ist eben deutlich angewandter unterwegs. Und da ist es auf jeden Fall so, dass diese Thunfische jetzt besendet werden sollen, um eben auch deren Wanderverhalten zu erforschen und sich anzuschauen, was machen die jetzt hier im Öresund und wo kommen die eigentlich her und überhaupt. Und richtig, richtig cool ist jetzt, das heißt, die haben jetzt alle möglichen Angelvereine angeschrieben in der Umgebung. Mhm. Wollt ihr nicht mitkommen? Die haben jetzt also sogar, die Angelvereine haben dann teilweise Spenden zusammengesammelt, um Boote zu mieten. Das sind jetzt also irgendwie fast 50 Boote, die dann an einem Tag mit WissenschaftlerInnen bestückt und AnglerInnen bestückt auf den Öresund hinausfahren werden und Thunfische angeln werden, weil natürlich nur durch Angeln, also durch das gezielte Herausfangen eines einzelnen Fisches, ist das Besendern möglich und dann auch wieder das Entlassen und damit eben dann die Überlebenschance von diesem Tier gesichert. Und das finde ich total toll. Es sind alle Parteien super begeistert von dieser Zusammenarbeit. Und können verschiedene Interessengruppen irgendwie zusammenarbeiten. Die AnglerInnen werden sich vermutlich freuen, wenn sie das Foto mit dem großen Thunfisch machen können. Und dann wird der Fisch weitergegeben, kriegt ein Sender dran. Die WissenschaftlerInnen werden ihn vermessen und dann geht er zurück ins Wasser. Und das muss ich sagen, das finde ich richtig cool. Ist einfach eine tolle Initiative, wo verschiedene Interessensgruppen wirklich zusammenkommen und ja, was Gutes irgendwie tun. Das finde ich toll.
Das klingt auf jeden Fall sehr gut. Ja, ich glaube, also man muss auch sagen, dass auch das Wissen, was wir bei den roten Listen, bei den Fischen haben, in vielen Fällen maßgeblich aus dem Angeln herauskommt. Da wird sehr viel gemacht und es sind häufig auch Personen im Prinzip aus diesem Bereich, die beispielsweise Elektrobefischungen durchführen mit kurzfristigen Betäubungen von Fischen. Dabei sterben auch einzelne Individuen, aber das ist im Prinzip so, dass der größte Teil sich wieder erholt in irgendeiner Form. Aber das hat bei der Bewertung von Gewässern eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Ich bin zweimal bei so einer Elektrobefischung dabei gewesen. Das wäre so ein Punkt, das wäre nicht so meins. Und trotzdem ist es, glaube ich, ganz gut, dass das irgendwelche Leute tun.
Ja.
Und ich finde da immer so interessant und eigentlich auch wichtig, dass man sagt, sich einfach, wenn man in irgendeinem Feld aktiv ist und sowas, dass man versucht, da immer das möglichst Gute herauszuholen und das möglichst Positive und für sich selbst aber immer in Frage stellt. Und ich finde das immer ganz schön, wenn man irgendwie so Kooperationen hat oder schaut sich solche Projekte an, wo ist eigentlich die Grenze von dem, wo ich mich wohlfühle und das, was ich vertreten kann und was nicht. Ja. Das finde ich immer ganz gut. Genau.
So, machen wir da vielleicht mal bei dem Thema einen Punkt, oder? Für heute.
Genau, wir könnten auf jeden Fall da noch ewig wahrscheinlich drüber sprechen, aber lass uns das wirklich mal machen. Also ich finde vor allem mal interessant, weil ich auch gerne noch mal ein paar Beispiele raussuchen würde, hier versuchen irgendwie, dass wir da noch mal ein bisschen
drauf eingehen. Ja, das können wir gerne machen.
Wir haben ein paar Nachrichten bekommen, auf jeden Fall
auch. Genau. Also ich habe auch gefragt, wir dürfen das hier vorlesen. Also ist auch, wie gesagt, immer mal wieder der Aufruf. Du machst das ganz gerne auch zum Ende der Folge. Habt ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen, wie auch immer, Wünsche, schreibt uns. Ihr könnt es natürlich uns auf verschiedene Kanälen erreichen, unter anderem natürlich über unsere Instagram-Accounts. Und da haben wir eine Nachricht bekommen, und zwar von einem Abgeordneten der Stadtvertretung in Aachen. So, ich darf vorlesen. Ich lese mal vor und dann können wir kommentieren. Also, wie gesagt, er ist Mitglied in der Stadtverwaltung von Aachen, studierter Geograf mit Biologie als Nebenfach und schreibe gerade an der Naturschutzstation meine Masterarbeit. Ich habe heute verspätet die 6. Folge eures Podcasts gehört. Das verzeihen wir jetzt einfach mal, dass der gute Herr hier nicht up-to-date ist. Da hattet ihr über den Feldhamster und die Problematik des mangelnden Schutzes in Naturschutzgebieten gesprochen und angeregt, Naturschutzgebiete im Acker auszuweisen. Wir haben im Frühjahr diesen Jahr Jahres in Aachen einen neuen Landschaftsplan in die Offenlage gegeben. In diesem Entwurf, der im Mai offengelegt wurde, haben wir auch ein erstes Naturschutzgebiet im Ackerland ausgewiesen. Dieser Ackerbereich liegt im Bereich der Horbacher Börde. Dort finden sich Löslehme und Mergelbereiche. Meines Wissens wird das erste Naturschutzgebiet im Ackerland in ganz NRW, vielleicht sogar in ganz Deutschland werden. Abgesehen von diesem neuen Naturschutzgebiet haben wir in Aachen auch einen Acker, der mit verschiedenen Feldfrüchten bestellt ist, aber nur dem Schutz des Hamsters dient. Das heißt, die Erträge spielen dort gar keine Rolle. Auf dieser Fläche wurden in den letzten Jahren auch immer wieder Feldhamster aus Nachzucht ausgesetzt. Leider ist der Erfolg etwas durchwachsen. Beste Grüße und vielen Dank für euren tollen Podcast. Freut uns natürlich erstmal sehr. Vielen lieben Dank, Henning, für diese Nachricht. Die hat uns auf jeden Fall erreicht. Und wir können nochmal über den Feldhamster reden. Was sagst du zu der Nachricht, Thomas?
Ja, das klingt sehr, sehr gut. Also da hat ja jemand mal eine gute Idee gehabt und das auf jeden Fall umgesetzt. Ich glaube, man hat es in der Folge, als ich darüber gesprochen hatte, bei mir auch gehört, dass ich das eigentlich als sehr sinnvoll erachten würde, dass man sowas mal tut, weil diese aktuellen Konzepte nicht so richtig funktionieren. Also man muss das nochmal einordnen. Feldhamster, die wir eigentlich, ich glaube, fast alle kennen, die gehören zu einer Gruppe von Organismen, die haben historische Landschaftsbilder bewohnt, die heute so eigentlich nicht mehr existieren. Ja. Und die leben heute quasi nur noch auf den Folgelandschaften davon, und das sind Äcker. Und bei den Ackerbiotoptypen, die eigentlich die Lebensräume sind für diese ganzen Arten auf den Äckern, denen es so schlecht geht. Also neben dem Feldhamster haben wir beispielsweise auch noch das Rebhuhn oder den Kiebitz oder den Rotmilan auch noch als großen Vogel, der sogar fast also den größten Anteil seines Vorkommens in Deutschland hat. Das sind alles Arten, die brauchen irgendwie diese offenen Ackersituationen. Und das Problem ist, dass es bislang keine Naturschutzgebiete gibt, die diese Biotoptypen, diese Ackerbiotoptypen beinhalten. Und das klingt richtig gut, das, was da als Nachricht aus Aachen kam, weil letztlich ich die Region um Aachen auch kenne. Das heißt, da gibt es im Prinzip ja eine sehr intensive Agrarlandschaft auch, aber unglaublich riesengroße offene Flächen und ein sehr schönes Netz eigentlich an Trockenrasen in Richtung Eifel, was man da im Prinzip auch noch hat. Also das heißt schon auch Offenland-Lebensräume, die da eine gewisse lange Tradition haben. Mhm. Und wenn man da jetzt wirklich irgendwie auch schon Flächen, also was jetzt gerade schon noch du vorgelesen hattest, Flächen existieren, die im Prinzip eigentlich nicht der Ertragsbewirtschaftung dienen, sondern halt irgendwie dem Schutz von diesem Organismus dienen. Das klingt richtig gut. Also das ist, glaube ich, das, was wir da so ein bisschen brauchen. Weil der Vorteil eigentlich auch ist, wenn man das grundsätzlich so hätte, und das wären Schutzgebiete, die da abgedeckt sind, da profitiert nicht nur der Feldhamster davon, sondern wenn der Lebensraum wirklich erhalten ist, da profitieren Pflanzenarten davon, die ganz typisch sind, die Segetalflora, so nennt sich die quasi.
Wie nennt sie sich?
Segetalflora. Okay. Das sind quasi diese ganz typischen Ackerpflanzen, die heute in den meisten Gegenden zurückgegangen sind. Und man muss nochmal sagen, die Ackerbiotoptypen, wenn man davon spricht, wenn man in die rote Liste der Biotoptypen Deutschlands reinschaut, dann sind alle, die Acker im Namen haben, in der roten Liste 1. Das heißt, die schlimmste Kategorie vor der Auslöschung dieser Biotoptypen. Das sieht wirklich schlecht aus bei diesen Biotopen. Und das sind dann sowas wie kulturhistorische Landschaften wie Sandmageräcker, Kalkmageräcker, Mooräcker. Also eigentlich alles, was irgendwie an Böden da ist, wurde sehr nachhaltig bewirtschaftet in der Vergangenheit, vor so knapp 150 Jahren. Und diese Bewirtschaftungsform ist eigentlich fast überall weggefallen. Und das klingt wirklich nach einem sehr schönen Ansatz. Auch wenn ich dieses Thema mit den mit dem Aussetzen, Erhaltungszuchten, da gibt's echt viele Probleme an vielen Stellen. Man kann sich das bei den Nagetieren so ein bisschen vorstellen. Vielleicht haben das einige schon mitbekommen, die mal Hamster, Meerschweinchen oder irgendwas anderes auch hatten.
Ich hatte Meerschweinchen als Kind.
Du auch, okay. Die neigen auch leider zu Tumorbildungen.
Oh sehr ja. Schnell. Die sind fast alle dran gestorben.
Genau. Und das macht wirklich ein großes Problem, und das macht auch da ein großes Problem. Das heißt, das ist wirklich eine absolute Notlösung, dass man sagt, man züchtet Hamster nach und setzt die aus, weil man sich nicht so richtig zu helfen weiß. Gut tut das den Tieren auf jeden Fall auf Dauer nicht, ne? Das ist, muss man halt wirklich auch sagen.
Weißt du, woran das liegt, dass die da so vermehrt zur Tumorbildung neigen?
Nee, also letztlich, ich kenne mich nicht mit allen Sachen aus, was die Faktoren angeht. Also letztlich glaube ich nur, dass wahrscheinlich das wirklich eine Mischung ist aus
Vermutlich auch irgendwo Inzucht, oder?
Ich weiß nicht, ob das so schnell Inzucht ist, die da auftritt. Ich würde jetzt nur Spekulationen ansetzen. Das macht auch keinen Sinn. Also nee. Das müsste ich auch mal nachschauen. Ja. Vielleicht kennt sich von euch aber auch irgendjemand ein bisschen besser mit Feldhamstern aus.
Oh ja.
Und lässt uns das mal wissen. Auch gerne unter dem aktuellen Post dann irgendwie zur Sendung. Dass das alle lesen könnten. Das wäre nämlich sehr spannend. Also mich würde das auch interessieren, woran das liegt.
Aber sonst lesen wir es auch noch mal vor und reden gerne noch ein drittes Mal über den Herrn Feldhamster. So das ist auch gar kein Problem.
Wir können noch oft genug gerne über den Feldhamster auch sprechen.
Ja. Ja, sehr gut. Dann haben wir das doch auch einmal bearbeitet. Also wie gesagt, vielen Dank und schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Anregungen, Wünsche oder Kommentare habt. Dann habe ich gehört, warst du im Fernsehstudio. Ist das richtig?
Genau.
Und was war denn da los? Wirst du jetzt Reality-TV-Star?
Genau, ich mache jetzt bei Gerichtssendungen mit und werde behört. Verhört. Nein, ich bin Studiogast gewesen. Und das war richtig cool, weil ich bin noch nie bei so einer Fernsehaufzeichnung dabei gewesen. Und wäre ich nicht eingeladen worden, wäre ich auch nicht dahin gegangen. Weil für mich klingt das erstmal nach, ich muss lange sitzen und da sind viele Leute. Und dann dachte ich mir, auf gar keinen Fall, Thomas. Mhm. Aber ich bin eingeladen worden. Und zwar war ich bei einer Fernsehaufzeichnung dabei von der aktuellen Staffel von MyThinkX mit Dr. Mighty Nguyen Kim. Für das ZDF und das Ganze war in Ehrenfeld bei der Bild- und Tonfabrik. War recht spannend, weil eine lange Schlange Leute davor stand und alles sehr strukturiert abgelaufen ist, damit man wirklich pünktlich anfangen kann mit dem Dreh. Gab es dann wirklich so Einweisungen, wie muss man sich wo verhalten und wie lange kann man sich da aufhalten und sowas. Fand ich ganz interessant. Und ich bin dabei gewesen, weil ich einer von den zahlreichen Expertinnen, die im Rahmen dieser Sendung, um die es da ging, eine Sendung zu weiß ich gar nicht, ob ich das schon spoilern darf. Ich lasse es erstmal. Genau.
Ihr könnt euch ja denken, worum es ging, wenn Thomas eingeladen war.
Die bald kommt, genau. Das werde ich auf jeden Fall teilen, sobald diese Sendung rauskommt. Das war auf jeden Fall sehr spannend und vor allem fand ich das total interessant. Also das war eine Aufzeichnung, die nicht live ist dann natürlich, sondern wo dann halt auch manche Takes nochmal gemacht werden und so. Aber diese Stimmung im Publikum und so, das war schon sehr interessant. Also es war eine wirklich gute Stimmung, es war eine tolle Unterhaltung letztlich auch sowas mitzubekommen. Man kann auch Karten für sowas buchen, habe ich gesehen irgendwie, dass man quasi sich da reinsetzt. Und ich habe aber auch so ein bisschen Einblicke mal gehabt, wie dann so ein Drehbuch aussieht, wie die Recherchen ablaufen und muss sagen, dass die das wirklich mit Herzblut machen und sehr penibel arbeiten. Also das heißt, da laufen Faktenchecks auch wirklich gut ab und es wird nicht einfach dem geglaubt, der irgendwas sagt. Und das finde ich immer eine sehr, sehr gute Sache. Fand das insgesamt einfach ein schönes Erlebnis und bin auf jeden Fall, ich weiß gar nicht wann, im Hotel gewesen. Ich glaube irgendwie um 1.45 Uhr oder so oder 2 Uhr bin ich dann wieder zurück gewesen. Und am nächsten Tag ging es sofort um 6.30 Uhr nach Süddeutschland und ich bin wirklich mit akutem Schlafmangel nach Süddeutschland, aber ich habe viel Spaß gehabt und war eine schöne Erfahrung. Also ich werde auf jeden Fall die Sendung teilen, sobald sie rauskommt. So lange kann es nicht dauern. Beim letzten Mal war eine sehr schöne Sendung eigentlich, fand ich schon in diesem Format. Da hat sich um Rassismus gedreht und vor allem wenn man dann solche gesellschaftlichen Themen mitbekommt oder dann auch Leute im Prinzip nach wie vor immer noch darüber sprechen, was liegt an so Rassentheorien oder sonst was, das mal wirklich journalistisch aufbereitet zu sehen mit Fakten und wie ist die Studienlage und alles drum und dran, hochgradig spannend fand ich das auf jeden Fall. Und ich bin auf jeden Fall begeistert von dem Format und Teile die Sendung, wenn sie da ist. Aber ich weiß noch nicht, ich glaube, ich spoilere mal nichts, worum es geht, aber.
Ja, die Stimme unseres Intros und Outros, Katharina Adek, ist ja Wissenschaftsjournalistin. Die ist, glaube ich, auch daran beteiligt, ne, an der Produktion von MyThinkX.
Genau. Also da sind einige Personen, die man tatsächlich auch in Social Media findet. Dr. Jens Völl, Neurologe eigentlich, ist auch Wissenschaftsredakteur, hat auch kommt jetzt von ihm auch ein neues Buch raus. Also er macht auch populärwissenschaftliche Bücher, wo er den Leuten im Prinzip auch Inhalte nahelegt von so wichtigen Dingen für den Alltag eigentlich. Und ich finde einfach die Arbeitsweise da sehr toll. Also ich muss das sagen, weil ich habe eigentlich wenig Kontakt bislang gehabt so zum Wissenschaftsjournalismus, wo man mal hinter die Kulissen sehen konnte, sondern in der Regel bekomme ich das ja eigentlich nur mit, dass ich Journalismus selbst bespiele, als in einem Interview oder sowas. Und das habe ich mir ja so im Laufe der Zeit einfach in einer gewissen Form die Kommunikation antrainiert, jetzt über Jahre. So, dann läuft das so, wie das so ist. Aber einfach mal mitzubekommen, wie so Leute danach, wenn auch so eine Sendung irgendwie fertig ist, miteinander umgehen, wie genau sich einfach die Leute freuen, wenn so eine Etappe erreicht ist und so. Also das war einfach irgendwie total schön, das mitzubekommen.
Schön. Klasse. Ja, prima. Ich glaube, ich habe nichts mehr groß auf meiner Liste. Hast du noch irgendwas, was du ansprechen möchtest? Oder kommen wir schon zur Art der Woche?
Ich glaube, dann kommen wir einfach schon zur Art der Woche. Ich habe diesmal ebenfalls einen Sympathieträger mitgebracht.
Wir hatten ja wirklich viele Sympathieträger in der letzten Woche. Ja, wobei letzte Woche.
Genau, also ich finde ja auch die Blindschleiche nach wie vor sehr, sehr schön. Aber wir sind beim letzten Mal bei den Reptilien gewesen. Diesmal geht es zu den Amphibien. Mhm. Und zwar geht es zum Feuersalamander. Salamandra.
Ach, was für ein toller Name.
Genau, und es ist letztlich, er war Lurch des Jahres 2016.
Oh mein Gott.
Ich glaube, zu sagen, Lurch dieses Jahres 2023. Und das nicht nur in Deutschland, sondern halt dich fest, auch in der Schweiz.
Nein.
Und Höhlentier des Jahres ist er geworden, weil er sehr gerne Verstecke sucht und sehr gerne auch unterirdische Verstecke in Anspruch nimmt. Deswegen taucht er auch regelmäßig in den Eingangsbereichen von Höhlen und sowas auf. Das mögen die einfach irgendwie ganz gerne. Und ja, grundsätzlich ist es ein Salamander. Das heißt, es ist im Prinzip ein Schwanzlurch. Also das heißt, wir unterscheiden ja bei den Amphibien zwischen Frosch und Schwanzlurchen. Alle, die so gesehen einen langen Schwanz haben bei uns, das sind Schwanzlurche, das sind dann zum Beispiel auch Molche oder in den Alpen dann auch noch der Alpensalamander. Und bei den anderen finden wir dann bei den Froschlurchen die Kröten, Unken und Frösche und sowas dann halt, die man so kennt, die meistens ja über dieses Springvermögen in irgendeiner ausgeprägteren Form dann irgendwie verfügen.
Das sind auch die einzigen beiden Salamanderarten, die wir haben in Deutschland, oder? Alpensalamander, das ist der Schwarze und der Feuersalamander, oder gibt es noch einen?
Es gibt tatsächlich noch eine Population von einem italienischen Höhlensalamander.
Aha.
Das ist interessant, weil das ist ein lungenloses Tier. Den
müssen
wir eigentlich auch als Art der Woche irgendwann machen. Aber wir machen einen kleinen Schlenker. Wir können ja auch den Salamander mal mit erklären. Also italienischer Höhlensalamander. Wir haben auch mal was dazu veröffentlicht. Und zwar gibt es einen alten Steinbruch im Solling, wo im Prinzip diese Art irgendwie eingeschleppt wurde und eine sehr stabile, recht große Population hat.
Der ist aber süß.
Ja, so rötlich gefärbt auf jeden Fall, dieses Tierchen.
War kleiner, oder? Als unsere einheimischen?
Also dieser italienische Höhlensalamander ist lungenlos. Das heißt, der nimmt tatsächlich die Luft komplett über die Haut auf.
Wahnsinn. Und der sieht zumindest kleiner aus als die wir so haben, oder? Täuscht das jetzt nur?
Das süß. Auf jeden Fall. Der ist ein ganzes Stück kleiner. Und wenn wir über den mitteleuropäischen Salamander sprechen, den Feuersalamander, den wir jetzt hier bei uns haben. Da ist es so, dass der ziemlich stattlich werden kann. Das Tierchen habt ihr wahrscheinlich alle schon mal gesehen mit diesem Schwarzanteil. Also
ja, meinst du wirklich? Bitte? So häufig sind sie aber auch nicht mehr, oder? Meinst du echt, dass jeder die mal gesehen hat?
Man kennt ja ansonsten hoffentlich irgendwo eine Abbildung davon oder auch Marken wie die Marke Lurchi, wo quasi der Salamander dann im Logo gelandet ist und das Maskottchentierchen ist und sowas. Genau, also eine schwarze Grundfärbung und dann in einer ganz unterschiedlichen Art und Weise gelb betupft. Und dieser Gelbanteil, der kann total unterschiedlich ausfallen. Der hat zur Beschreibung von den unzähligsten Formen geführt. Und es gibt auch einzelne Bereiche in Deutschland, wo dann sehr hohe Gelbanteile vorkommen. Mhm. Unter anderem auch im Solling da, wo ich jetzt über den diesen italienischen Höhlensalamander kurz gesprochen hatte. Da gibt es auch Tiere, die haben einen unglaublich hohen Gelbanteil und haben quasi nur noch ein paar schwarze Flecke, die übrig geblieben sind. Er wird bis zu knapp 20 Zentimetern groß, also ziemlich stattlich von Kopf bis zur Schwanzspitze. Und ist im Prinzip ein Tier, das sich in Fließgewässern entwickelt, also Bäche, die es dafür eigentlich braucht. Und da ist es so, dass die Larven, so wie Kaulquappen, das genauso tun, im Wasser leben. Also das heißt, die werden ins Wasser gelegt. Und das ist jetzt schon eine Besonderheit bei dem Feuersalamander. Und zwar werden die als Larven mit Kiemen abgelegt in das Wasser. Also das heißt, es ist eine Form des Lebendgebärens. Es landen nicht etwa Eier im Wasser, sondern wirklich schon diese fertigen Larven, die abgelegt werden.
Okay.
Und die Larven sehen eigentlich auch sehr interessant aus, weil die eigentlich aussehen wie kleine Molche mit sehr großen Kiemen. Und die fressen dann ganz unterschiedliche Insekten beispielsweise auch. Werden auch vielfach von Insekten gefressen. Das Ganze funktioniert auch andersrum. Es gibt auch einzelne Köcherfliegenarten, die beispielsweise die Salamanderlarven sehr gerne jagen. Und die brauchen am liebsten wirklich auch recht strukturvielfältige Bachbereiche und da spielen ganz unterschiedliche Habitatelemente wichtige Rollen. Also Totholz ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Aspekt, weil das hat einen starken Einfluss auf das Fließregime von den Gewässern und die Larven halten sich auch gerne dort auf, wo die Strömung nicht allzu stark ist, damit die nicht weggetrieben werden, weil die nicht wie Fische jetzt besonders starke Flossen haben, mit denen die irgendwie gegen Strömung angehen können, sondern die sitzen im Prinzip dann auf dem Gewässergrund, können so ein bisschen schwimmen, aber wenn eine wirklich starke Strömung ist, dann werden die auch einfach davon getrieben, so gesehen. Und die Feuersalamander selbst sind vor allem nachtaktiv. Das heißt, wenn man Feuersalamander entdecken möchte, ist die beste Zeit einfach, dass man mit einer Kopflampe nachts dann spazieren geht an solchen Waldwegen und auf den Boden guckt. Die Feuersalamander laufen dann nämlich rum und idealerweise ist es dann natürlich, das ist ja ein Amphib mit einer sehr weichen Haut, wenn es dann noch regnet, also wenn es dann schön feucht ist. Und wir haben ausnahmsweise jetzt eigentlich mal eine Art, die auf der roten Liste bislang erst auf der Vorwarnliste steht. Also das heißt, die noch nicht gefährdet ist. Aber es gibt natürlich auch hier, du ahnst es wahrscheinlich schon, eine traurige Wendung. Denn auch dem Feuersalamander geht es nicht gut. In den letzten Jahren hat sich nämlich ein einzelliger Pilz bei uns breit gemacht, der diesem Tier ziemlich zusetzt. Das ist ein Chytrizidpilz. Das sind ja im Prinzip kleine Einzeller, also nichts, wie man sich jetzt irgendwie einen Pilz mit einem Fruchtkörper oder sowas vorstellt. Dieser Hautpilz heißt Batrachochytrium salamandrivorans, kurz B-Sal, also abgekürzt das B aus der Gattung und das Sal für Salamander, Salamandrivorans dann. Und Salamandrivorans sagt es schon, das heißt nämlich salamanderfressend ist quasi die Übersetzung davon. Und dieser Hautpilz ist in irgendeiner Form wahrscheinlich über die Vivaristik eingeschleppt worden. Das heißt, über Tiere, die aus anderen Bereichen der Erde stammen, über Amphibien. und ist dann irgendwie im Freiland gelandet. Und seit 2013 hat sich im Prinzip zunächst in den Niederlanden und Belgien und dann auch in Deutschland dieser Pilz sehr stark ausgebreitet. Es gibt schon einen Pilz, der dir auf jeden Fall was sagt, der mit dem verwandt ist, der aber vielleicht nicht allen Zuhörern was sagt. Und das ist die Krebspest, die recht ähnlich lebt.
Ja.
Das heißt, es gibt auch noch so einen anderen Pilz, der ist nicht, also ist ja relativ nah verwandt eigentlich. Und das ist ein Pilz, der befällt die Flusskrebse, die wir bei uns leben haben. Und es gibt so ein paar Arten, die sind da mehr oder minder immun gegen. Also denen setzt das nicht zu, wenn die infiziert sind. Während die heimischen Arten sehr, sehr stark ausgerottet wurden in einzelnen Bereichen durch die Einführung dieses Pilzes. Und ähnlich ist es jetzt auch beim Feuersalamander. Also dieser Pilz sorgt dafür, dass die Tiere im Prinzip unterschiedlich stark angegriffene Stellen an der Haut haben und zum Schluss das Tier auch eingeht daran.
Okay.
Und es war so, dass zum Glück der Alarmismus nicht ganz so zutrifft, wie vor einigen Jahren noch befürchtet. Also das heißt, die Einbußen und das Zusammenbrechen bei einzelnen Populationen ist vermutlich tatsächlich relativ hoch. Aber diese Tiere und die Population stecken das bislang in irgendeiner Form relativ gut weg. Das Problem ist nämlich, dass man nicht so gut in die Vergangenheit gucken kann und kennt oftmals die Zahlen nicht allzu verlässlich. Es ist aber so, dass in den Niederlanden teilweise diese Population bis zu 90% dezimiert worden sind, was die Individuenzahlen angeht. Also das heißt, das ist erstmal sehr deutlich gewesen.
Ja. Interessanterweise gibt es die gleiche Art von Pilzen auch in der Lage, Phytoplankton zu infizieren. Also diese einzelligen Pilze. Ja. Und noch als Tipp, wo man hier Feuersalamander vielleicht finden kann. Also ich hatte während meines Biologiestudiums, das ich an der Uni Bielefeld absolviert habe, in meiner Heimatstadt, Grüße gehen raus, eine Exkursion in den Königsforst, der zwischen in der Nähe von Köln liegt.
Genau, Köln und Bergisch Gladbach, glaube ich.
Ja. Grob. Und da waren wir nämlich unterwegs, da hatten wir einen Dozenten, der an Feuersalamander nämlich geforscht hat. Und da ist es tatsächlich so, weil wir vorhin auch über Tierversuche gesprochen haben, dass wir da Feuersalamander eben gesucht haben. Und was bei Amphibien offensichtlich gemacht wird, ist, dass da zur Markierung Zehen abgeschnitten werden. Also je nachdem an welcher Extremität quasi, je nachdem welcher Zähne abgeschnitten wird, so werden die dann eben markiert. Und das haben wir damals im Studium da gemacht. Also vielleicht, wenn der ein oder andere in der Nähe wohnt, mal einen verregneten Abendspaziergang im Königsforst.
Genau, also da habe ich ihn auch tatsächlich schon entdeckt. Ich habe auch mal eine Zeit in Köln gewohnt und bin dann immer in Königsforst in die Nivaner Heide gefahren.
Mhm.
Und, da sind mir auf jeden Fall auch Feuersalamander untergekommen. Und grundsätzlich ist das Gebirge, Mittelgebirge eigentlich immer der beste Bereich. Sobald es irgendwie sehr flach wird und man ins Tiefland kommt, dann wird es manchmal wirklich schwierig. Also jetzt ganz im Nordwesten Deutschlands Feuersalamander suchen ist deutlich schwieriger als jetzt quasi noch irgendwo im Bergischen, im Sauerland oder an irgendwelchen anderen Stellen. Aber es ist auf jeden Fall eine Art, die sich lohnt, im Prinzip mal nach ihr zu schauen, weil das auch wirklich ein Erlebnis ist.
Total.
Und ich habe das Gefühl, dass irgendwie das total zurückgegangen ist. Also in meiner Kindheit, ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Oh Gott, jetzt hören wir uns aber richtig alt an.
Bitte?
Jetzt hören wir uns richtig alt an. Das sagen doch in der Regel in meiner Kindheit, ja, da war immer alles besser, Thomas.
Damals.
Genau, ja.
Also wir haben relativ regelmäßig Nachtwanderungen gemacht, sowohl in der Schule als auch später noch irgendwie und haben nach Fledermäusen geguckt, wir haben sind einfach irgendwie durch den Wald gelaufen und sowas. Jetzt mache ich das als Insektenforscher noch sehr regelmäßig, dass ich nachts draußen bin, weil sehr viele Tiere einfach nachts unterwegs sind und vor allem auch viele Insekten. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen weniger geworden ist. Ne? Also ich habe auch schon mit vielen Menschen gesprochen, ich habe gar kein Gefühl dafür, die leben in der Stadt und die haben noch nie in ihrem Leben eine Nachtwanderung gemacht.
Nein.
Wo ich wirklich dachte, das kann doch nicht sein. Also die haben gesagt, ja klar, ich war schon mal abends irgendwo feiern, bin dann nach Hause oder so. Ich sage, ja nee, nicht betrunken. Aus dem Club um 3 Uhr nach Hause wandern. Diese Nachtwanderung meine ich nicht.
Nein.
Nein. Eine Nachtwanderung, wo es dazu darum ging, einfach die Umwelt zu entdecken, erkunden und sich zu freuen, dass man das mal in der Nacht tut, im Dunkeln. So.
Boah, aber ich muss gestehen, ich habe das auch schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Also, wir haben das echt früher als Kind, haben wir das öfter gemacht. Also gerade mein Bruder und ich waren große Schneckensammelfreaks irgendwie und waren dann gerade, wenn es irgendwie dunkel wurde und es noch ein bisschen verringert, weil waren wir richtig gerne draußen unterwegs irgendwie und haben auch Schnecken gesammelt. Aber ich muss gestehen, ich habe es auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich bin natürlich regelmäßig draußen auch nachts mit meinen Hunden, aber das zählt das irgendwie auch nicht so wirklich als Nachtwanderung. Vielleicht müssten wir das mal nach unserer Müllsammelaktion mal machen. Zur Nachtwanderung aufrufen.
Ja, das wäre eigentlich mal eine Sache. Ich überlege mir das mal. Wir halten das mal im Hinterkopf für die späteren Herbstmonate. Weil dann können die Leute nämlich nach einem Käfer Ausschau halten, wenn die Lust haben. Aber da müssen wir bis zum November mit warten.
Okay, dann heben wir uns das mal auf. Wir vergessen es nicht, dass wir vielleicht mal zusammen eine Nachtwanderung machen hier.
Genau. Ja, und ja, aber grundsätzlich ist das natürlich empfehlenswert und vor allem, wenn ihr das mit Kindern machen könnt, also das sind wirklich so positive Erlebnisse, die ich bis heute, denke ich, da positiv dran zurück an die Nachtwanderung, die wir gemacht haben. Das war wirklich ein totales Erlebnis, weil das einen so komplett aus den sicheren Bahnen des täglichen Alltags und dem Tageshorizont, zu dem man eigentlich aktiv ist, rauskatapultiert als Kind. Und ich fand das so super spannend, dass ich da heute noch von zehre, wenn ich daran zurückdenke.
Ich denke da auch gerne dran zurück.
Genau, das muss man wirklich einfach machen irgendwie. Und das, was man natürlich auch machen kann, wenn es ein bisschen ein Rahmen sein soll, der ein bisschen geführter ist oder so, dann kann man natürlich auch empfehlen, einfach sowas wie eine, wie quasi eine Fledermausführung oder sowas mitzumachen. Mhm. Das gibt es auch an unterschiedlichen Stellen, dass das angeboten wird. Das heißt, dass man vielleicht irgendwo mal schaut, ob dann beispielsweise der NABU oder irgendein anderer Akteur, irgendeine andere NGO oder so, sowas anbieten. Manchmal gibt es das auch bei der VHS. Es gibt so ein paar VHS-Kurse in Deutschland an unterschiedlichen Stellen, wo man im Prinzip mal so einen Fledermauskurs hat und nachts rauskommt. Das wäre auch so eine Möglichkeit, wo der Rahmen ein wenig sicherer ist, als sich selbst in die gewissen Dinge zu stürzen. Genau.
Mit der Taschenlampe durch den Königshorst, ja.
Genau. Und das war das eine. Dann habe ich noch eine Sache auf jeden Fall. Mir wurde auch noch geschrieben. Und zwar vom Thünen-Institut. Dort gibt es das Team des Wildbienen-Monitorings und da geht es um Wildbienen, also in dem Fall um Hummeln, um ein Hummel-Monitoring in Agrarlandschaften. Und wir haben ja beim letzten Mal über Citizen-Science-Projekte gesprochen und das ist jetzt ein solches Projekt und Interessierte von euch können da sich melden und gerne mitmachen. Ich würde empfehlen, mir das auf jeden Fall mal anzusehen und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr Freude an diesem Projekt habt oder nicht. Und es ist so, dass da an unterschiedlichen Transekten insgesamt gibt es, ich glaube momentan so knapp 70 Transekte, was sie hier geschrieben hatten. Bundesweit werden Hummeln gezählt im nächsten Jahr zwischen den Monaten März und Oktober. Und noch bis zum 30.09. kann man sich jetzt anmelden. Einfach mal Hummel-Monitoring und dieses Thünen-Institut eingeben. Wir werden es aber auch mal in die Shownotes noch reinpacken und kann dort mitwirken und im kommenden Jahr Hummeln monitoren in diesen Agrarlandschaften. Welche Forschung da genau mitgemacht wird, das weiß ich noch nicht, aber das werdet ihr auf diesen Projektseiten mit Sicherheit entdecken können. Mhm. Und also da ist jetzt die Einsendefrist, die Anmeldefrist quasi, der Anmeldeschluss. Vorerst der 30.09. dieses Jahres, das heißt, es ist knapp eine Woche Zeit, wenn der Podcast raus ist, noch ein paar Tage weniger, das heißt, ihr habt insgesamt ein paar Tage dann auf jeden Fall noch, um euch dafür anzumelden. Vielleicht wird aber auch diese Anmeldefrist so ein bisschen nach hinten hinten geschoben. Mhm. Und ja, da haben wir auf jeden Fall wieder ein weiteres Projekt, wo Menschen mitwirken können an dem Datensammeln, die für die Wissenschaft gedacht sind und damit dann quasi für Partizipation gesorgt wird, was ich sehr gut finde.
Ja,
und
prima.
Ich denke auch, dass der Ansatz, uns zu schreiben, da auf jeden Fall sehr gut ist. Wenn ihr selbst solche Projekte mitbekommt oder auch durchführt, lasst uns das wirklich immer gerne mal wissen, weil wir uns ja sehr freuen, wenn wir euch auf solche Projekte hinweisen können und ihr die vielleicht auch einfach durchführen können, wenn ihr Spaß dran habt.
Ja, prima. Klasse. Ja, das ist doch toll. Dann haben wir es für heute, oder? Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele liegt?
Mir liegt nichts mehr auf der Seele. Alle anderen Dinge, die mir auf der Seele liegen, darf ich nicht aussprechen. Genau, ich habe die Wahlergebnisse gestern aus Brandenburg natürlich auch mir nochmal detailliert angesehen. Vorgestern jetzt mittlerweile, genau. Mhm. Genau, also da sieht es einfach weiterhin so aus, dass Wissenschaften und insbesondere Naturwissenschaften den Leuten komplett egal sind bei ihrem Wahlverhalten und Parteien gewählt werden, die nicht ja. sonderlich förderlich sind dafür. Und die zum Teil einfach eine menschgemachte globale Erderhitzung einfach ignorieren und sogar leugnen in vielen Fällen und das auf irgendwelche Dinge schieben. Und das ist natürlich irgendwie eine sehr traurige Entwicklung. Also das heißt, Parteien wie die AfD sind da sehr groß geworden. Zweitstärkste Kraft nun in Brandenburg im Prinzip. Ja. Und das Einzige, wo ich tatsächlich doch ein bisschen überrascht war, war, ich habe mir auch mal dieses Parteiprogramm von dem Bündnis Sarah Wagenknecht angesehen, weil ich da auch so ein bisschen irritiert bin eigentlich mit diesen Zahlen irgendwie, die da zustande kommen. Da kommt aber zumindest Forschung nicht so schlecht weg. Während ich sagen muss, bei der AfD sieht das wirklich katastrophal aus. Und das bedeutet in den Ländern auch tatsächlich was für die Wissenschaftsgelder dieser Länder. Also das heißt, dieser Wissenschaftssektor wird aktiv dadurch geschwächt durch diese Wahlergebnisse. Und das ist natürlich einfach eine traurige Sache, weil ich irgendwie das Gefühl habe, wir sind leider verdammt dazu, irgendwie gut sozial miteinander auskommen zu müssen auf diesem Planeten und zusammenzuleben. Und es wird immer irgendwelche Konflikte geben und irgendwas passt den Leuten nicht. Und auf die Gemeinsamkeiten und die ganzen Herausforderungen, die Probleme, die wirklich da sind, da hat man dann manchmal das Gefühl, so jetzt geht's gerade ein bisschen bergauf und jedes Mal, wenn es wieder gerade bergauf gegangen ist, dann gibt's da wieder eine Kehrtwende. Mhm. Und dann kann man sich da sowas ansehen. Also deswegen, alles kann ich nicht aussprechen. Es ist tatsächlich so, dass ich das wirklich nicht nachvollziehen kann. Und genau neben meiner Funktion als Wissenschaftler bin ich natürlich auch einfach ein Bürger und habe da auch meine Meinung zu und finde das also in vielen Fällen jetzt einfach sehr traurig und vor allem auch aus Sicht der Wissenschaftsperspektive.
Ich bin letztens gefragt worden, ob ich meine, dass wir die Kurve noch kriegen werden würden.
Ja.
Ich war sehr pessimistisch, muss ich sagen. Ich habe das ein, zwei KollegInnen tatsächlich gefragt und die haben auch gesagt, hoffentlich hast du gesagt, das schaffen wir nicht mehr. Das heißt so, der Tenor in meinem Wissenschaftsumfeld war auch eher pessimistisch eingestellt. Wie siehst du das?
Ja, also ich bin auch nicht positiv eingestellt. Also für mich gibt es keinen Grund für Hoffnungen und gute Stimmung, was irgendwas angeht. Also weder die Ziele, was Nachhaltigkeit, Ökologie, Biodiversität, Klimaschutz, was all diese Dinge angeht. Also das heißt, die wahren Probleme unserer Zeit, das meines Erachtens geht es da einfach nicht voran. Ne? Also das heißt, es wird seit x Jahren irgendwie darüber diskutiert und man hat junge Menschen, junge Bewegungen, die einfach so viel reißen, dass diese wissenschaftlichen Themen einfach auf der Agenda landen, in der Politik, in dem Politiksektor. Man hat einen unglaublich starken Aktionismus gehabt, Aktivismus gehabt in diesem Bereich auch. Und der hat enorm viel erreicht, nämlich dass Wissenschaft ein kleines bisschen ernster genommen wurde. Und wenn man sich dann aber die Zahlen ansieht, dann gibt es einfach keinerlei Verbesserungen. Ja. Also das heißt, wir haben nach wie vor jetzt gerade, genau jetzt mittlerweile der 16. heißeste Monat in Folge, der jemals gemessen wurde. Wir haben auch dieses Jahr den größten CO2-Ausstoß, der jemals gemessen wurde. Ja. Da, wo sich jetzt mittlerweile alle einig sind, wir müssen das in irgendeiner Form reduzieren. Und diese ganzen Stellschrauben funktionieren einfach nicht. Mhm. Das ist natürlich irgendwo ein Problem. Und ich finde, das jetzt persönlich ist schon eine belastende Situation. Als Akteur im Prinzip in der Wissenschaft denke ich mir mehr als die Daten zu produzieren und Politikberatung zu machen, basierend auf den Daten, funktioniert nicht. Also das heißt, ich formuliere ja persönlich privat auch keine Ziele, sondern kommentiere, bekommt man unter diesen Bedingungen mit den aktuellen Erkenntnissen Ziele erreicht, die man sich gesellschaftlich vornimmt.
Ja.
Und das ist einfach nicht der Fall. Also ich habe da auch eigentlich das Gleiche, dass ich keinen Grund zur Hoffnung sehe.
Mich macht das oft einfach wirklich traurig. Und das muss ich sagen, das habe ich nicht so sehr. Also ich war, bevor ich jetzt angefangen habe mit Lehre, im Mai ging es ja für mich los, schon grundsätzlich hat sich meine Meinung dazu nicht geändert. Ich war oft einfach wirklich persönlich einfach irgendwie traurig, wütend und enttäuscht irgendwie, weil, wie du eben schon auch gesagt hast, mehr als Wissenschaftler sein und irgendwie Daten schaffen und irgendwie dazu beitragen, dass wir eigentlich fundierte Entscheidungen treffen könnten, kann man irgendwie in unserem Job nicht tun. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich als Person dann schon meinen Beitrag dazu irgendwie auch leiste, dass es da irgendwie in die richtige Richtung gehen könnte, was es natürlich nicht tut. Was mich jetzt schon auch nochmal auf einer anderen Ebene trifft und mitnimmt, ist jetzt vor der, schon fast nächsten Generation einfach zu stehen als Dozentin. Ja. Und mit denen über diese Probleme zu sprechen und in Gesichter, also in den Kurs, den ich heute unterrichtet habe, das sind dann irgendwie gesagt fast 60 Studierende, junge Menschen, die da irgendwie im Masterstudium sitzen und offensichtlich, ich meine, dieses Masterstudium ist ein Masterprogramm, ein Abschluss im Nature Management, also im Management von Natur, natürlichen Systemen. Das heißt, diese Leute sitzen da alle schon, weil sie ein Interesse daran haben, grundsätzlich, dass es unsere Umwelt, dass es diesem ganzen System irgendwie besser geht. Ja. Und dann steht man da irgendwie und diskutiert mit denen, was sind denn so Probleme, die wir irgendwie in Ökosystem, also in aquatischen Ökosystemen, hauptsächlich natürlich in Seen, da mache ich viel drüber, haben. Und dann realisiert man irgendwie auch bei der Vorbereitung, ich habe nichts Positives zu sagen. Es gibt, es ist einfach an allen Fronten am Brennen und egal, wo man irgendwie hinschaut, es ist einfach scheiße, das kann man irgendwie so sagen. Und es ist wirklich als Professor dann da vorne zu stehen und das irgendwie so zu kommunizieren und in diese Gesichter zu gucken. Das heißt, das wird schlimmer. Ja, es gibt da wenig Hoffnung und das ist, das ist ein komisches Gefühl, muss ich sagen, da zu stehen und das so zu kommunizieren, was eigentlich alles so in der Zukunft noch auf uns zukommen wird und was wir eben einfach so für Trends sehen in den Gewässern.
Ja, absolut. Also ich habe es gibt ja jetzt mittlerweile sogar auch neue Begriffe, die es so vor ein paar Generationen einfach nicht gab. Dieses Doomerism im Englischen, der Doomerismus dann so gesehen. Dieses Schwarzmalen und die Welt nur dunkel sehen können und sowas. Ich finde, das trifft da eigentlich gar nicht so zu. Also das wird da irgendwie häufig zugewiesen, aber man muss sich ja im Prinzip ansehen, das, was wir wissen über diese Welt, und wir haben ja vorhin auch über Grundlagenforschung gesprochen, sind das Messdaten, die halt selbst nicht sowas haben wie Emotionen oder sonst irgendwas. Also das heißt, es ist eine reine Datenlage. Und man lernt ja eigentlich so in der wissenschaftlichen Forschung vor allem, dass man versucht, redlich diese Daten halt auch zu vertreten und irgendwie daran zu arbeiten. Ich finde, da trennt sich immer die Spreu vom Weizen, was irgendwie schlechte Wissenschaft angeht und vor allem insbesondere schlechte Personen wäre jetzt falsch, sondern Personen mit schlechtem Verhalten, was Wissenschaft angeht. Und man sieht, dass sehr viele Menschen in der Wissenschaft dann trotzdem dazu neigen, um die eigenen Sachen zu verkaufen, Dinge schön zu reden und vor allem irgendwie hoffnungsvolle Dinge in Aussicht zu stellen. Also das habe ich auch jetzt gerade, war erst ein Interview wieder, was ich gelesen habe und dachte mir, das kann ja nicht sein. Irgendwie auch ein sehr einflussreicher Professor in Deutschland, der im Prinzip die Verantwortung auch dann hoffnungsvoll auf alle Einzelnen wieder hier irgendwie im Privaten umwälzt, auf alle Personen abdrückt und sagt, ja, muss jede Person hier aktiv werden und so. Und obwohl man selbst irgendwie an einem Punkt ist, gesellschaftlich, dass man ganz klar einen Einfluss hat, irgendwie auf Personen in Entscheidungspositionen und alles drum und dran, kommuniziert man dann sowas irgendwie auch nicht nach draußen. Also wir brauchen uns ja nichts vormachen. Wir können so nachhaltig versuchen zu leben, wie wir möchten. Das ist nicht mehr möglich und das wird auch nichts ändern, was das angeht. Dafür sind es einfach zu viele und die Grundstrukturen, in denen wir drinstecken, die Versorgungssysteme, zu einflussreich. So, da kann jede Person so nachhaltig leben, wie sie möchte, solange sich nicht diese ganzen Dinge wirklich politisch ändern, dass man sagt, gesellschaftlich ist das einfach eines der wichtigen Agenden. Das ist ein wichtiges Thema, was da drauf muss. Das muss man jetzt verfolgen, muss das angehen. Ja. Ansonsten sind diese ganzen Strategiepapiere, also ich weiß nicht, wie viel Forschung es mittlerweile dazu gibt, dass Strategiepapiere quasi inhaltslos sind und dass sie wertlos sind, weil eine Strategie beinhaltet eigentlich immer irgendwie eine Beschreibung, wie man zu einem Ziel kommt. Und diese Strategie kann man dann auch verfolgen. Aber die Strategiepapiere, die hier in den letzten Jahren irgendwie erstellt werden, hinsichtlich des Klimas, hinsichtlich der Biodiversität, ja, davon wird ja nichts umgesetzt. Da haben wir dann irgendwie die letzte Dekade, das war die letzte UN-Dekade für biologische Vielfalt. Da war auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, dass ich das Ganze nicht mehr ernst nehme. Da hat man dann im Prinzip diese, ich weiß nicht, wie viele 20 Ziele dies waren. Und dann wird kein einziges von diesen Zielen erreicht. Also dann steht man da zum Schluss und hat keins erreicht. Und da denke ich mir halt, ist es wahrscheinlich wirklich einfach auch wichtig, dass die Vertretung von diesen Punkten viel deutlicher wird und halt auch wirklich den Leuten bis zum Erbrechen diese wissenschaftlichen Daten um die Ohren gehauen werden. Das ist wirklich, das ist meine Ansicht, ne? Ich denke mir, dass irgendwie das ab und zu mal erwähnen und das, was man jetzt sieht, also ich schiebe dieses Wahlverhalten auch jetzt hier in Deutschland irgendwie auch massiv darauf, dass natürlich eine gewisse Überforderung mit diesen ganzen Krisensituationen da ist. Also anders kann ich mir das eigentlich nicht erklären, was diese Umweltkrisen angeht, diese Situationen, wo wir in einer mächtigen Abwärtsspirale sind.
Es hilft halt auch nicht, dass Vertreter bestimmter Parteien, die man vielleicht jetzt nicht als besonders rechts oder populistisch irgendwie eingeordnet hätte, vor ein paar Jahren einfach Äußerungen, gerade zum Thema Hochwasser oder sonstiges, eben abliefern, womit dann ja offensichtlich irgendwie auch einfach Wahlfang und Stimmenfang betrieben werden soll, um da irgendwie Stimmungen einzufangen. Die einfach jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehren, dass da einfach auch so ein gewisser Mangel an Seriosität fehlt. Und ich glaube, ich habe es letztes Mal schon gesagt, oder ich habe es vor ein paar Folgen mal irgendwann gesagt, dass ich mir einfach wirklich, wirklich wünschen würde, dass Politik mehr auf Wissenschaft hört oder beziehungsweise politische Entscheidungen auf wissenschaftlichen Fakten fundieren würden.
Absolut. Und das findet ja in einem ganz großen Maße nicht statt. Und das ist auch so, dass die Hauptthemen, die jetzt also eines der ganz starken Themen, wo ja der Populismus jetzt auch erfolgreich ist, ist dieses Migrationsthema. Die Migrationsdebatte, diese ganzen Punkte lassen sich mit Zahlen nicht vernünftig belegen und untermauern. So, das heißt, meines Erachtens, sie sind nicht mal existent. Also wenn man sie nicht vernünftig belegen kann und es werden irgendwelche Äußerungen getroffen, es wird gesagt, die Zuwanderung aus diesen Bereichen nimmt zu und man schaut sich die Zahlen an und die Zahlen nehmen seit Jahren ab, dann kann man nicht sagen, das nimmt zu. Das ist einfach nicht die Realität, die man da von sich gibt. Und das gibt's an ganz vielen von diesen Punkten, egal ob das Gewaltstatistiken, Kriminalstatistiken sind, ob das im Prinzip Morde und Tötungen von Menschen sind. Ne? Es gab hier diesen einen Messeranschlag, wie er dann genannt wurde, in Solingen, wo im Prinzip ein Mensch mehrere Menschen getötet hat. Ja. Und dann wird darüber diskutiert, als ob wir hier eine absolute nationale Notlage haben. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, wie viele Menschen getötet werden im öffentlichen Raum in den letzten Jahren, dann werden so viele, so wenig Menschen getötet wie jemals in der Geschichte der Bundesrepublik. Also so, das heißt, es ist so sicher wie noch nie. Migration ist so geregelt wie noch nie. so gut geregelt wie noch nie und dann wird es irgendwie als irregulär bezeichnet oder sowas. Also das sind alles Dinge, das kann ich nicht nachvollziehen als Naturwissenschaftler, wenn ich mir das ansehe, weil einfach das Erste, was ich mache, versuche, mir eine Übersicht zu machen über die Faktenlage. Das liegt aber so ein bisschen an einem Naturwissenschaftlerhirn, dass ich irgendwie erstmal verstehen möchte, wie funktioniert das denn? Worüber wird da gesprochen? Und dann sehe ich dann, dass das einfach alles nicht zustimmt. Und wenn es nicht zustimmt und es wird versucht, Menschen in die Richtung zu treiben, dann ist das halt Populismus. Und das findet gerade sehr stark statt. Und das finde ich auch eine ganz gruselige Entwicklung. Also es würde uns allen deutlich besser tun, wenn deutlich mehr Menschen in der Politik aktiv wären, die entweder aus den Naturwissenschaften kommen oder aus den Geisteswissenschaften, vielleicht aus der Philosophie, weil das ist eben halt auch ein Bereich, der sich mit dem Zusammenleben auseinandersetzt und meines Erachtens sowas deutlich sachlicher tut als das, was wir uns da momentan ansehen müssen. Also
da gibt es, glaube ich, auch eine gute Folge von MyThinkX zum Thema Populismus. Vielleicht können wir die auch nochmal in die Shownotes packen.
Dann genau, wir verlinken die Populismus-Folge und ich würde sagen, wir haben eigentlich soweit alles gesagt.
Ja.
Ich drehe mich eigentlich auch nur im Kreis, was das angeht. Ich glaube, das ist uns allen klar und ein paar Menschen möchte das halt nicht ganz so klar sein. Da versucht man das vielleicht zu verdrängen.
Ja.
Aber ja, müssen auf jeden Fall alle ein bisschen auf uns Acht geben, denke ich.
Ja, absolut. Okay, Thomas, dann haben wir's.
Wir haben's.
Ich gehe jetzt mit meinen Hunden in den Regen zum Spazieren.
Ja, und just in diesem Moment fängt es hier an, richtig zu regnen. Also richtig ordentlich.
Jawohl. Also,
wenn man nicht im Hintergrund hört, hier kommt jetzt so richtig was runter.
Ah, guck an. Ja, na dann haben wir jetzt beide Regenwetter.
Alles klar.
Mach es gut und ich freue mich schon, wenn dein Buch ankommt.
Hab einen schönen Abend auf jeden Fall.
Danke. Dir auch. Ciao.
Tschüss.
Natur 2.0, der Biodiversitätspodcast mit Insektenforscher Thomas Hörn und Gewässerökologin Dr. Jana Isanta-Navarro.